mejor le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumi se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola.
Ella perrea sola.
Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda. Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta.
Antes tú me pichabas,
tú me pichabas.
Ahora yo picheo. Antes tú no querías.
Pero cuando yo dije
ahora
eso,
yo no quiero.
Pero.
No. Antes tú me pichabas.
Yo perreo sola.
Radio Frei 96,2.
Wutpilger, Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Let me put it differently. If you looked into a magic crystal, you saw your army destroyed, and yourself dead. If you saw that in the future, as I'm sure you're seeing it now, would you continue to fight?
Yes.
Knowing that you must lose?
Well, we can. All men lose when they die. All men die, but a slave and a free man lose different things.
They both lose life.
A free man dies, he loses the pleasure of life. A slave loses his pain. Death is the only freedom a slave knows. That's why he's not afraid of it. That's why we'll win.
In einer Szene des berühmten Spartacus-Films von Stanley Kubrick erklärt der Sklavenführer Spartacus, warum er an seinem Kampf auch dann festhält, wenn dieser Kampf längst als aussichtslos erscheint. Die Perspektive zu sterben kann die aufständischen Sklaven nicht erschrecken. Während der freie Mann den Genuss des Lebens zu verlieren hat, blickt der Sklave seinem Tod furchtlos entgegen. Den Tod in Kauf zu nehmen, ist Teil der Perspektive, alles auf eine Karte zu setzen. Die Schlacht muss gewonnen werden, koste es, was es wolle. Auf eine seltsame und verschobene Weise ist die mythologische Figur des Spartacus im 20. Jahrhundert wiedergekehrt. Nachdem der Erste Weltkrieg auch in Deutschland zu einer Revolution führte, die ihre Ziele nur halb verwirklichen konnte, kam es im Januar 1919 in Berlin zu heftigen Kämpfen, die als Spartakusaufstand in die Geschichte eingegangen sind.
Während der ersten beiden Wochen des Januars 1919 wandelte sich in Berlin die Erfahrung der Zeit. 4 Jahre lang hatte der Krieg den vertrauten Lebensrhythmus unterbrochen. Jede Stunde war ein Warten geworden. Das Warten auf den nächsten Schritt im Krieg, den eigenen oder den des Feindes, Momente eines noch größeren Wartens, der Erwartung des Sieges. In den ersten Januartagen des Jahres 1919 schien diese über 4 Jahre gereifte Erwartung je zu kulminieren in einer Zeit von außergewöhnlicher Qualität, in der alles, was geschah, in extremer Geschwindigkeit für immer zu geschehen schien. Es ging nicht mehr darum, zu leben und zu handeln im Rahmen einer Taktik und einer Strategie, in denen Zwischenziele zwar weit entfernt sein konnten vom Endziel, dieses Endziel aber gleichwohl vorwegnahm. Je größer die Distanz, desto gespannter die Erwartung. Jetzt oder nie. Es ging darum, ein für allemal zu handeln, und der Erfolg der Aktion war in der Aktion selbst enthalten. Jede Entscheidung, die gefällt wurde, jede unwiderrufliche Aktion bedeutete, im Einklang mit der Zeit zu sein, jede Verzögerung außerhalb der Zeit zu sein. Als alles endete, hatten einige der entscheidenden Protagonisten für immer die Bühne verlassen.
Die Vertreter der Macht hatten mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 2 Menschen ermordet, die wie kaum andere Vertreter der Arbeiterbewegung die Authentizität und Aufrichtigkeit der Revolution verkörpert hatten. Nach ihrer Ermordung wurden Liebknecht und Luxemburg ihrerseits zu mythologischen Figuren der Linken. Wie Helden verehrt, beinahe gottgleich, Ikonen der Revolution. Sie sind für die Sache gestorben. Und so erschallt es folgerichtig auch in heutigen Tagen auf den Straßen Berlins, wenn jedes Jahr im Januar zum Gedenken an Luxemburg und Liebknecht mobilisiert wird: Ruhm und Ehre den Märtyrern. Fraglich, ob es Teil einer fortschrittlichen Perspektive sein kann, Märtyrer zu verehren und dem Opfertod zu huldigen. Im Jahr 2025 ist im Verlag Mattes und Seitz ein Buch erschienen, das sich mit dem Komplex von Revolution und Revolte, Kampf und Opfertod, Aufstand und Mythos auseinandersetzt. Spartacus, Symbologie der Revolte, heißt dieses Buch von dem italienischen Autoren Furio Jesi. Es wurde Ende der 1960er Jahre verfasst, erst posthum entdeckt und liegt nun erstmals in einer deutschen Übersetzung vor. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge will sich dem Spartakus-Buch von Furio Jesi annähern. Es geht in der kommenden Stunde um den Begriff des Mythos, um den Unterschied von Revolte und Revolution, um verschiedene Weisen der Zeiterfahrung, um die Symbole der Macht und um die Dämonen, denen die Aufständischen zu unterliegen drohen. Dazu begrüßt euch am Mikrofon Lukas. Das Buch Spartacus, Symbologie der Revolte von Furio Jesi ist in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich. Der Autor verwendet Begriffe in einer Weise, die ihrer gängigen Verwendung widersprechen. Er folgt Gedanken, vor denen viele seiner Zeitgenossen Halt gemacht haben, und es scheint, als ob sein Text von einem Hadern geprägt ist, mit dem der Autor selbst nicht fertig geworden ist. Als ich Jesis Spartakus-Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass einige Motive meinem eigenen Denken entgegenkamen, andere Motive haben sich meinem Verständnis verschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Aspekte richtig verstanden habe, auf jeden Fall hat mich dieses Buch neugierig gemacht und mich zum Weiterdenken angeregt. Es kann in dieser Sendung also nur um eine Annäherung gehen. Ich will versuchen darzulegen, wie ich die zentralen Motive dieses Buches verstanden habe. Dazu habe ich mir Cinzia Rivieri und Frank Engster zur Hilfe geholt. Die beiden haben das Buch aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt.
Also ich habe das Cinzia zu verdanken, deswegen würde ich gleich an Cinzia übergeben. Das war alles allein ihre Schuld.
Ja, und bei mir war es eben so, dass ich schockartig davon erfahren, dass es eben einen Furio Jesi gibt. Und zwar einmal, als ich ein Gespräch zwischen Leuten dieses Schriftstellerkollektivs Buming aus Bologna eben über ihre Poetiker und eben ihren politischen Engagement geredet haben. Und irgendwann fiel eben der Name Furio Jesi und warum eben er für die so eine Referenz ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann es sein, dass ich nichts, also nicht mal den Namen von diesem Mythenforscher kenne. Und so habe ich eben angefangen zu recherchieren und Texte von ihm zu lesen. So, und sobald ich eben einige Seiten durch hatte, bin ich natürlich zu Frank gegangen und meinte zu ihm, wir müssen ihn unbedingt ins Deutsche übersetzen, weil mir dieser Autor extrem aktuell vorkam.
Furio Jesi lebte von 1941 bis 1980. Er war Ägyptologe, Mythenforscher, Germanist. Er beschäftigte sich mit Religionsgeschichte und Kulturgeschichte. Mit diesen Stichworten ist das Wirken von Furio Jesi allerdings nur unzureichend beschrieben.
Zusammenfassend könnte man sagen, Furio Jesi war ein Ereignis. Und zu diesem Ereignis trägt dazu bei, dass er eine absolut außergewöhnliche Biografie hat. Und erwähne eben ein paar Daten aus seinem Leben. Und es bleibt eben, dass er ein manischer Leser, ein manischer Schreiber, ein manischer Übersetzer war. Jeder, der ihn kennengelernt hat, war geflasht von seinem unglaublichen Wissen und von seiner unglaublichen Fähigkeit, unterschiedliche Bereiche miteinander zu verbringen, so Beziehungen herzustellen und so weiter. So, er ist 41 in Turin geboren und hat nur 39 Jahre gelebt. Also er ist eben jung an einem Hausunfall, der auch so außergewöhnlich ist. Der ist nämlich an einem Kohlenmonoxid-Leck gestorben. Und der pflegte irgendwie in der Nacht, nachdem er übersetzt hatte, in die Badewanne zu gehen. Und es war Winter und musste eben die Heizung andrehen und ja, so. Und er ist eben nicht mehr aufgewacht. Er selber ist eben als Halbwaise bei seiner Mutter aufgewachsen. Sein Vater, der auch eine interessante Figur war, ist gestorben, als Furio 2 Jahre alt war. Und zwar ist er gestorben infolge von Kriegsverletzungen, die er im Afrikakrieg erlitten hatte. Der Vater war Jude, allerdings war auch Faschist. Und war Faschist, weil er Militär war. So, also und das ist eben auch so ein merkwürdiges Phänomen des italienischen Faschismus, dass eben in der Anfangsphase viele Juden Supporter von Mussolini waren. Allerdings haben die meisten ihre Meinung geändert, natürlich nach den Rassengesetzen. So, also Jesi ist eben mit 2 Halbwaisen und seine Mutter, die Altphilologin ist, und sein Opa, der auch so Altphilologe ist und der eigentlich Direktor einer italienischen Schule in Kairo war, nehmen sich eben dieses Kindes an und bringen ihm, und besonders der Opa, bringen ihm unglaublich viel bei. Also der wird eben in antiker Kunst, in Literatur, in Altphilologie, in Kunstgeschichte und ich meine, um es kurz zu machen, als Kind konnte er schon Latein und Altgriechisch. So, ist ja klar, dass eben Jesi sozusagen anfängt, wo andere sozusagen aufhören. Und mit 14 verlässt er die Schule. Also er langweilt sich zu Tode und wird allerdings von seiner Mutter und von seinem Opa supportet und fängt an, sich didaktisch auszubilden. Durch Reisen, durch Lektüren und und auch so durch Museumaufenthalte, also zum Beispiel auch in Hildesheim bzw. in Brüssel und so. Er kontaktet dann die Wissenschaftler der Zeit und die antworten ihm, weil sein Wissen extrem fundiert ist. Und die gehen davon aus, dass er ein Kollege ist und sind selber extrem überrascht, wenn die erfahren, dass er womöglich 17 oder so ist.
Schon als Teenager veröffentlichte Furio Jesi Beiträge in archäologischen und ethnologischen Fachzeitschriften. Schon bald ist es jedoch nicht nur die alte Menschheitsgeschichte und ihre Hinterlassenschaften, die Furio Jesi interessieren, sondern er setzt sich mit der jüngeren Vergangenheit und mit seiner eigenen Gegenwart auseinander. Ihn treibt die Katastrophe des 20. Jahrhunderts um. Für seine Generation geht es darum, zu verstehen, wie der Zweite Weltkrieg und die Shoah möglich werden konnten. In den großen Werken der deutschen Literatur sucht er nach Schlüsseln dieser Erkenntnis. Er beschäftigt sich mit der dunklen Seite der humanistischen Literatur. Er will das Fortleben der Mythen in der Moderne verstehen, studiert die Figur des Vampirs in der Literatur. Er untersucht die Funktionsweise des Antisemitismus und publiziert ein Buch über Kultur von rechts.
Kennzeichen für seine Arbeiter ist somit die Verbindung von der Mythenforschung, Religionswissenschaft und Anthropologie. Das Ganze aber verbunden mit einer radikalen, marxorientierten Gesellschaftskritik.
Also für mich ist Furiosi mittlerweile eigentlich sowas wie der italienische Walter Benjamin, und zwar aus drei Gründen. Zum einen die Ähnlichkeit, die wir eben schon gesehen haben in der Biografie. Also beide waren jüdischer Herkunft, beide sind jung gestorben, beide gehörten nicht wirklich irgendeiner Schule an und beide waren irgendwie auch sowas wie Wunderkinder oder vielleicht begnadet. Es gibt auch einen schönen Dokumentarfilm über Furiosi, der hat den schönen Titel Man from Utopia. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Der zweite Grund ist, dass beide an der Schnittstelle von Literatur, Politik, Philosophie, Marxismus und eben auch, was ungewöhnlich ist, Religion, Messianismus, Mythologie operieren. Und der dritte Grund ist, dass beide eine ähnliche Arbeitsweise haben. Also beide arbeiten sehr montagenhaft und beide haben ein ausgeprägtes Interesse und eine große Sensibilität für die Technik der Übersetzung und arbeiten, um ihre Sachen klarzumachen, viel mit Relationen ins Verhältnis setzen, Collagen und mit verschiedenen Zeitlichkeiten, also messianische Zeit versus Zeit des Mythos versus historische Zeit. Deswegen, wie gesagt, finde ich, ist am ehesten Furiosi so eine Figur wie bei uns im 20. Jahrhundert ein bisschen zeitversetzt Walter Benjamin gewesen ist.
Abschließend könnte man zunächst sagen, dass wir heute feststellen, dass in seinen Büchern, dass er tatsächlich betreibt, was wir heute eben Intersektionalität nennen. Also er untersucht die Konstruktion des Willens, er untersucht die Konstruktion des Antisemitismus und die Konstruktion des inneren politischen Feindes, natürlich damals besonders die militante Linke.
Elle est partie se battre, oui.
Sur les barricades.
Sur les barricades, oui. Avec ses frères, exactement. Et
est-ce qu'elle va mourir?
Il y a des gens qui risquent leur vie. Et tu sais, est-ce que tu sais pourquoi ils risquent leur vie?
Parce que les Versaillais, ils peuvent les tuer.
Oui. Et pour quelle chose? Contre quoi? Pourquoi se battent-ils?
Parce que les communards, ils veulent l'égalité et les Versaillais, l'inégalité.
Marion, tu veux donner un exemple d'inégalité ou d'égalité?
Il y a souvent les gens riches, ils ont le droit de faire des choses que les gens pauvres n'ont pas le droit de faire.
Oui.
Der Erfahrungshintergrund für die Entstehung von Jesis Spartakus-Buch sind die Revolten, die in zahlreichen Teilen der Welt um 1968 herum aufbrechen. Als im Mai 68 die Pariser Sorbonne-Universität besetzt wird und die Revolte der Studenten auf die Fabriken übergreift, reist Jesi kurzzeitig nach Paris. In seiner Heimatstadt Turin kulminiert das Jahr 1969 zu einem heißen Herbst, in dem sich Studierende und Lohnarbeiter zusammenschließen. Es mögen diese Ereignisse gewesen sein, die Jesi zu einem Rückblick auf den Januar 1919 in Berlin bewogen haben, während der Spartakusaufstand als eine Wiederkehr der Pariser Kommune von 1871 erschien, die ihrerseits in einem Blutbad erstickt worden war. So treten die Städte Paris, Berlin und Turin in eine Konstellation. Der Januar 1919 ist ein entscheidender Wendepunkt der Revolution in Deutschland. Im Zuge der deutschen Kriegsniederlage waren die Massenstreiks gegen den Krieg und die Meuterei der Matrosen in eine reichsweite Bewegung der Arbeiter- und Soldatenräte übergegangen. Diese Räte wollten ein Ende der Macht der Militärs und des Kaisers und sie forderten eine Sozialisierung der großen Industrie. Die Revolution hatte die Partei der Sozialdemokratie an die Macht gespült, die sich jedoch mit Hilfe des Militärs gegen ein Weitertreiben der Revolution stellte und zu einer Entmachtung der Räte überging. Insbesondere in Berlin wollten sich große Teile der Arbeiterschaft dieser Entmachtung entgegenstellen. Die politischen Fronten befanden sich in dieser Zeit noch in einer ständigen Umgruppierung. Seit 1917 bestand in Deutschland die USPD. Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei hatte sich aus den Teilen der Sozialdemokratie zusammengesetzt, die den Kriegskurs der Parteiführung nicht mittragen wollten und die aus der SPD ausgeschlossen worden waren. Erst zum Jahreswechsel 1918-1919 hatten sich mehrere Gruppierungen der radikalen Linken zur Kommunistischen Partei Deutschlands zusammengeschlossen. Als nun im Januar 1919 der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn von der USPD abgesetzt werden sollte, erschien dies als eine Bedrohung der revolutionären Errungenschaften. KPD und USPD riefen am 5. Januar zu einer Protestdemonstration gegen die Entlassung Eichhorns auf. Im Zuge dieser Demonstration besetzten bewaffnete Arbeiter die Druckereien der sozialdemokratischen Tageszeitung Vorwärts und mehrere Verlagsgebäude. Dies ist der Startpunkt der Berliner Januarkämpfe, die als Spartakusaufstand in die Geschichte eingegangen sind. Doch einen Schritt zurück. Furio Jesi betont zu Beginn seines Spartakus-Buches, dass es ihm nicht um eine Geschichtsschreibung dieses Aufstands geht. Vielmehr geht es ihm darum, anhand des Spartakus-Aufstands exemplarisch die Logik und die Triebkräfte zu analysieren, die in einer Revolte wirken. Im Zentrum steht dasjenige Motiv, das Furio Jesi seit jeher umgetrieben hat.
Also der Mythos, das kann man ganz einfach sagen, war schlicht das durchgehende große Thema seines Lebens, der Mythos und die Mythologie, was keineswegs dasselbe ist. Das eine ist sozusagen der Gegenstand und das andere ist die Wissenschaft davon. Und eigentlich gab es ja auf Seiten der Linken oder der radikalen Linken kaum so etwas wie echte Mythenforscher, was nicht heißt, dass der Mythos nicht Thema gewesen wäre, aber auf Seiten der Linken ging es doch eigentlich eher immer um eine Abkehr vom Mythos. Und zwar allein schon darum, weil der Mythos das ureigenste Terrain der Rechten gewesen ist, kann man sagen. Und das ist es ja eigentlich auch bis heute geblieben. Vielleicht ist es heute sogar wieder verstärkt relevant geworden.
Mythos bedeutet für Furio Jesi nicht einfach eine religiös irrational gefärbte Legende oder schwärmerische Märchen aus der Vorzeit. Vielmehr transportieren sich in den Mythen wichtige gattungsmäßige Erfahrungen. Wurde das Wort Mythos in der griechischen Welt ausgesprochen, so Jesi, klang darin eine Wahrheit an, die über jeder anderen Vorstellung von Wirklichkeit stand. Die Tragödien und Konflikte der Götter, Halbgötter, Giganten und Helden sprechen Konstellationen des Seins an, die jeder Mensch kennt. Es sind Erzählungen, von denen sich jeder direkt angesprochen fühlt. In den Mythen werden die grundlegenden menschlichen Konflikte verarbeitet. In Form einer Erzählung, in der Geschichte und Gegenwart, Individuum und Gesellschaft miteinander in Beziehung stehen, in der Grundprinzipien des menschlichen Daseins erfahrbar werden. Diese Art der mythischen Einheit ist in der modernen Gesellschaft, so könnte man sagen, verloren gegangen. Die technische Entwicklung, ausdifferenzierte Arbeitsteilung und Sphärentrennung, der sich verschärfende Klassenkonflikt, die Institutionen der Herrschaft haben die Möglichkeit der mythischen Erfahrung unwiederbringbar zerstört. Trotzdem werden auch in der Moderne Mythen angerufen. Furio Jesi spricht hier mit Bezugnahme auf seinen Lehrer Karoli Kireni vom unechten Mythos, vom zur Technik gewordenen Mythos oder vom technisierten Mythos. Der technisierte Mythos zeichnet sich durch seinen instrumentellen Charakter aus, wie er etwa in der Propaganda zutage tritt. Im Mythos werden kollektive Erfahrungen angerufen, während die Massen jedoch eigentlich von ihren eigenen Erfahrungen getrennt bleiben und in eine Richtung gelenkt werden sollen. Und doch, so Furio Jesi, finden sich auch in der Moderne Spuren eines genuinen Mythos. Am Ursprung jeder Ideologie steht ein Ereignis oder eine Idee, die für ein neues Prinzip stehen, für die Möglichkeit einer anderen gesellschaftlichen Inbezugnahme.
Weil er sagt, dass der eigentliche genuine Mythos oder die Wahrheit des Mythos gerade ist, dass der Mythos ein kollektives Ereignis ist. Man könnte vielleicht sogar sagen, so etwas wie eine gesellschaftliche Wahrheit. Der Mythos ist vor allem eine kollektive Erfahrung auch und gerade dessen, was eben unbewusst und unerfahrbar in der Gesellschaft ist und das deswegen in den vorrationalen, voraufgeklärten Zeiten eben in diesen mythischen Bildern verarbeitet und erzählt und verbreitet wurde. Und Jesi will gerade dieses Kollektive und dieses sozusagen unbewusst gesellschaftliche am Mythos nicht nur bewahren, sondern er will es geradezu retten. Und zwar, indem er versucht, dieses kollektive Unbewusste sozusagen nach vorne zu wenden und für so etwas wie das Utopische zu reservieren. Also bei ihm ist der Mythos in der Moderne, wenn er denn da noch so etwas wie eine Wahrheit oder eine Authentizität behalten soll, so etwas wie eine Art Zufluchtsort oder ein Platzhalter für eine andere Gesellschaft und für eine mögliche andere Zukunft. Und genau da kommt sozusagen die Intention von Spartacus und der Revolte ins Spiel.
Night of bloodshed and terror. There were similar scenes in many centers of provincial France. Workers were already talking of victory, but still General de Gaulle remained silent.
Wir nähern uns nun der Frage, inwiefern der Spartakusaufstand und die Kategorien der Mythologie miteinander in Beziehung stehen. In diesem Zusammenhang ist für Furio Jesi eine begriffliche Unterscheidung wichtig. Die Unterscheidung zwischen Revolte und Revolution.
Das Wort Revolution meint, richtig verstanden, den gesamten Komplex lang- und kurzfristiger Aktionen, durchgeführt von denen, die sich darüber bewusst sind, dass sie eine politische, soziale und ökonomische Situation in der historischen Zeit verändern wollen und die ihre taktischen und strategischen Pläne unter ständiger Berücksichtigung der Zusammenhänge von Ursache und Wirkung innerhalb der historischen Zeit in einer möglichst weitsichtigen Perspektive ausarbeiten.
Der Unterschied zwischen Revolte und Revolution ist zunächst eben ein Unterschied in der Zeitlichkeit und in der Erfahrung, die man dadurch hat. Also die Revolution findet in der historischen Zeit an. Gegenüber der historischen Zeit ist mythische Zeit. Und mythische Zeit ist eben die Zeit der Revolte. Es ist die Zeit der Revolte, weil eben in der Revolte das Kollektive in diese Epiphanie kollektiv mit erlebt. Das heißt, das ist eben der erste Unterschied. Also die Revolution, die kann geplant werden, weil die eben in der historischen Zeit stattfindet. Die Revolution ist somit eben mit dem Morgen verbunden. Also morgen ist sowieso dieser Klassiker des revolutionären Denkens. Aber die Revolte ist eben kategorial unterschiedlich. Und für die Revolte übernimmt Jesi aus Nietzsche das Unzeitgemäße. Die Revolte eben bereitet nicht das Morgen vor, die Revolte stellt eben ja das Übermorgen dar. Es ist eine Beschwörung eines Übermorgens. Und es ist eben eine Beschwörung eines Übermorgens, weil eben dieses Morgen noch nicht erfahrbar ist. Also der Aufstand stellte eben für Jesi, der Spartakusaufstand, stellte für Jesi eben eine Unterbrechung der normalen Zeit. Und diese Unterbrechung der normalen Zeit, die eigentlich eine doppelte Unterbrechung war, die wird dann eben sehr gewaltsam geschlossen. Also es findet sozusagen eine doppelte Suspendierung der Zeit statt.
Die Revolution verortet Furio Jesi in der historischen Zeit. Aber was heißt das, historische Zeit? Ich denke mir, es heißt zum einen der Verlauf der messbaren, objektiven Zeit. Zum anderen heißt es, und das ist für Jesi entscheidender, ein bestimmter Modus der Zeiterfahrung. Die Vorstellung, dass die Zeit in einem gleichförmigen immer weiter so besteht, im Modus einer gleichmäßigen, regelmäßigen Wiederholung. Für das Bürgertum bedeutet diese gleichförmige Zeiterfahrung die Unterwerfung unter die immer wiederkehrenden Pflichten des Berufs. Für das Proletariat bedeutet diese Erfahrung die Unterwerfung des eigenen Lebens unter die gleichförmigen Rhythmen der Produktion für einen fremden Zweck. Wenn Furio Jesi die Revolution in der historischen Zeit verortet, bedeutet dies, dass die Planung der Revolution mit langen Zeiträumen rechnet. Dass die Revolution die einzelnen strategischen Schritte und Entscheidungen in den Verlauf einer historischen Entwicklung einordnet. Dass die Folgen jeder Entscheidung sorgfältig bedacht sein müssen. Und dass die geschichtsmäßige Erfüllung der Revolution von den Hoffnungen und Ängsten, den privaten Problemen der Leute getrennt bleibt. Etwas von dieser Vorstellung schwingt mit in der Formulierung, dass das Proletariat eine historische Mission zu erfüllen habe. In der Revolte nun, und das ist die zentrale These von Furio Jesi, wird diese gleichförmige Zeit unterbrochen. Die historische Zeit wird suspendiert.
Jede Revolte kann dagegen als eine Suspendierung der historischen Zeit beschrieben werden. Der Großteil derer, die sich an einer Revolte beteiligen, entscheidet sich, ihre individuelle Existenz für eine Aktion einzusetzen, deren Folgen sie weder kennen noch vorhersehen können. Im Moment der Konfrontation ist sich nur eine kleine Minderheit des übergreifenden strategischen Plans bewusst, wenn es denn überhaupt einen solchen Plan gibt, innerhalb dessen die Konfrontation wie in einer präzisen, wenn auch hypothetischen Verkettung von Ursachen und Wirkungen stattfindet. Der Gegner wird in dem Moment wahrhaft der Feind. Das Gewehr oder der Knüppel oder die Fahrradkette wird wahrhaft die Waffe. Der Sieg des Augenblicks, sei er partiell oder total, wird wahrhaft zum für sich gerechten und guten Akt der Verteidigung der Freiheit, der Verteidigung der eigenen Klasse, zur Hegemonie der eigenen Klasse. Jede Revolte ist Kampf, aber ein Kampf, für den man sich bewusst entschieden hat. Der Augenblick der Revolte ist die blitzartige Verwirklichung und Objektivierung des eigenen Selbst als Teil einer Kollektivität. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Überleben und Tod, zwischen Erfolg und Scheitern, in den jeder individuell tagtäglich eingespannt ist, identifiziert sich mit dem Kampf der gesamten Kollektivität. Alle haben die gleichen Waffen, alle stehen den gleichen Hindernissen, dem gleichen Feind gegenüber.
Die Suspendierung der historischen Zeit hat auch eine räumliche Dimension. Furio Jesi widmet sich dem zentralen Schauplatz der modernen Revolte und dies ist die Stadt. In der Art und Weise, wie die Städte bewohnt werden, setzt sich ein Moment der Erfahrung der historischen Zeit fort. Er besteht in der Vereinzelung. Die moderne Stadt ist ein Territorium, in dem üblicherweise keine Kollektiverfahrung stattfindet. Im Wohnen und Arbeiten, in der Reproduktion und Erholung, im Durchkommen und mit den Alltagsproblemen bleiben die Bewohner der Stadt im Normalfall allein. Auch in dieser Hinsicht ist in der Revolte auf einmal alles anders.
Man kann eine Stadt lieben. Man kann in ihren Häusern und Straßen die tiefsten und wertvollsten Erinnerungen wiedererkennen. Aber nur in der Stunde der Revolte wird die Stadt wirklich als die eigene Stadt empfunden. Als eigene, weil sie dem Ich und zugleich den anderen gehört. Als eigene, weil sie das Feld eines Kampfes ist, den man gewählt und den die Kollektivität gewählt hat. Als eigene, weil sie ein umgrenzter Raum ist, in dem historische Zeit suspendiert ist und in dem jede Tat in ihren absolut unmittelbaren Konsequenzen für sich selbst zählt. Man eignet sich die Stadt im Vor- und Zurück der Attacken weit intensiver an, als wenn man als Kind in ihren Straßen gespielt hat oder im späteren Leben mit einem Mädchen in ihnen spazieren gegangen ist. In der Stunde der Revolte, da ist man nicht mehr allein in der Stadt.
Die Unterscheidung zwischen der historischen Zeit auf der einen Seite und der Zeit der Revolte auf der anderen Seite kehrt für Furio Jesi auch auf der Ebene der Organisierung wieder. Während in der Revolte Menschen zu handeln beginnen, die vorher nicht organisiert waren oder die nur passive Mitglieder von Organisationen waren, erfahren diese Organisationen die Revolte als eine Bedrohung für ihren Bestand. Der Grund dafür liegt darin, dass die Organisationen, und das sind hier vor allem Partei und Gewerkschaft, im Modus der historischen Zeit denken. Während im Aufstand nur der Augenblick zählt, wägen die Organisationen die Folgen der Handlungen ab. Wenn sie den Aufstand bejahen, dann hat er für sie nur Berechtigung als untergeordneter Einzelmoment einer längerfristigen Strategie. Im Aufstandsgeschehen können diese beiden Logiken in Konflikt miteinander geraten.
Klassenparteien und Gewerkschaften sind kollektive Realitäten, insoweit sie objektiv sind. Das heißt, solche Realitäten sind insoweit kollektiv, als sie objektiv die Strukturen des gesamten Komplexes der Beziehungen innerhalb der Klasse bilden, sowie die der Klasse mit der Außenwelt. Was die Beziehungen dieser Realitäten angeht, so füllen sie den Handlungsspielraum der Klasse nach innen und außen vollständig und erschöpfend aus. Und gerade wegen dieses erschöpfenden Charakters können die Parteien oder die Gewerkschaften der Klasse auch der kommenden Revolte feindlich gegenüberstehen. In der Revolte manifestiert sich nämlich eine Realität, die selbst objektiv, kollektiv, erschöpfend und exklusiv ist. Durch die Revolte werden die Parteien und Gewerkschaften auf ein Vor und Nach der Revolte verwiesen. Entweder sie erklären sich bereit, ihr Verständnis der eigenen Rolle vorübergehend außer Kraft zu setzen, oder sie befinden sich in offener Konkurrenz zur Revolte. In der Revolte existieren keine Parteien und Gewerkschaften mehr. Es existieren nur Gruppen von Mitkämpfenden. Die Organisationsstrukturen der Parteien und Gewerkschaften können durchaus von denen genutzt werden, welche die Revolte vorbereiten. Doch sobald die Revolte beginnt, werden die Strukturen lediglich zu Werkzeugen, um die operative Durchsetzung von Werten zu gewährleisten, die nicht die der Partei und der Gewerkschaft sind, sondern allein die innersten Werte der Revolte.
Wenn die SPD die Räte entmachtete und die weitergehenden revolutionären Bestrebungen niederschlagen ließ, oder wenn die Bolschewiki die Kommune von Kronstadt niederschlugen, dann taten sie dies, so könnte man mit Furio Jesi sagen, nicht einfach nur aus einem Verrat oder durch einen Abfall von ihren ursprünglichen Motiven. Sie taten es vor allem deshalb, weil die Partei bestrebt ist, den Handlungsspielraum der Klasse voll auszufüllen. Der Spartakusaufstand und Kronstadt mussten niedergeschlagen werden, weil sie sich diesem Anspruch entzogen haben, weil sie auf das eigenständige Handeln setzten. Nach dem bisher Gesagten könnte man meinen, Furio Jesi verbindet seine Analyse der Logik der Revolte mit einer eindeutigen Wertung. Auf der guten Seite die Revolte, die die historische Zeit suspendiert. Auf der Seite des Verhängnisses die Revolution, die wie Partei und Gewerkschaft in der historischen Zeit verbleibt und sich gegen die spontanen Aufständischen richtet. Aber eine solche Interpretation wäre irreführend. Im Gegenteil. Furio Jesi betont gerade auch die Ambivalenz der Revolte und er geht sehr bewusst vom Scheitern des Spartakusaufstands aus. Die Niederlage der Januarkämpfe ist aber nicht nur das Resultat der Übermacht des Gegners, dies auch, sondern Jesi spürt innerhalb der Logik der Revolte Aspekte auf, die zu einem Scheitern beigetragen haben. Damit sind wir zum Kern des Problemaufrisses von Furio Jesi vorgedrungen, zu dem, was er die Symbologie der Revolte nennt.
Also was Jesi nicht unbedingt kritisiert, aber was Jesi als eine Art Dilemma konstatiert, ist, dass die revolutionären oder auch nur die emanzipatorischen Kräfte noch gar keine eigene Sprache für sich haben und dass sie auch noch gar keine eigene Sprache oder eben eine eigene Symbologie für ihre Politik haben können, jedenfalls noch nicht, wenn sie auf so etwas wie eine ganz andere Gesellschaft hinaus wollen. Daher gibt es dann die Versuchung, entweder die Symbole, die Sprache, die Bilder des Gegners zu übernehmen, also der bürgerlichen Klasse in diesem Fall, oder den bürgerlichen Gegner oder den Kapitalisten zu dämonisieren. Und Jesi sagt, beides ist im Ersten Weltkrieg, im Zuge des Ersten Weltkriegs passiert und beides war verhängnisvoll. Also die Bourgeoisie wurde einerseits dämonisiert und es wurde propagiert, dass man gegen diese Monster, gegen die Dämonen, gegen die Herrschaft der Bourgeoisie kämpfen muss. Und andererseits gab es eine Anfälligkeit, gerade diese bürgerlichen Symbole der Macht zu übernehmen und sich die Sprache sozusagen des Gegners anzueignen und das für die eigene Sache zu benutzen. Also allen voran ist das, glaube ich, das große historische Beispiel dafür, die Übernahme der Symbole und der Institutionen des Staates. Das war ja auch dann das große Verhängnis der tatsächlich siegreichen sozialistischen Revolution und dann natürlich der realsozialistischen Staaten, wo ja dann in der Regel einfach alles unter sozialistische Vorzeichen gestellt wurde. Also statt bürgerlicher Staat gab es einen sozialistischen Staat, statt bürgerlicher Wissenschaft gab es eine sozialistische Wissenschaft, statt bürgerlicher Kunst eine sozialistische Kunst und so weiter und so fort. Und dieses Problem, dass man noch keine eigene Sprache und noch keine eigene Symbole gefunden hat, hat natürlich mit dem Grundsatzproblem zu tun, dass man ja gerade für eine andere Gesellschaft kämpft, die überhaupt erst dann diese neue Sprache, dieses neue Verständnis und diese neue Symbologie mitbringen kann, die es aber jetzt schon irgendwie zu antizipieren und irgendwie anzurufen und gerade durch dieses Anrufen und Antizipieren ja gerade zu bewirken gilt. Und der Ausweg aus diesem Dilemma ist, dass man dann entweder sich aus der Vergangenheit bedient, das ist sozusagen im Namen Spartacus, ne, ein Zitat, ein Rückgriff auf die historische antike Revolte des Spartacus, des Sklavenaufstandes. Oder man kann sich aus den Symbolen und den Diskursen der Gegenwart bedienen, aber dann bleibt man eben der bürgerlichen Sprache und der symbolischen Ordnung verhaftet. Und wenn man jetzt aber gerade etwas braucht, was das ganz andere symbolisieren soll, also dieses, was Jesi den Übermorgen nennt, dann muss man halt entweder negativ bleiben, kann man nicht benennen, oder man muss auf so etwas wie eine Epiphanie setzen, also auf sowas wie einen Einbruch oder so eine blitzartige Erleuchtung, oder man muss sozusagen zum Mittel der Destruktion und der Zerstörung greifen. Das ist das, was dann ganz am Ende beim Spartacus auftaucht in dem Buch, wo Jesi Bakunin zitiert und die Anarchisten, die eben immer dieses Destruktive und dieses Zerstörerische im Unterschied zu ihren sozialistischen Genossen besonders betont haben.
In seiner Symbologie der Revolte konstatiert Furio Jesi, dass die Aufständischen den von ihnen selbst hervorgerufenen Dämonen unterlagen. Das bedeutet, die Aufständischen haben sich fasziniert gezeigt von den Symbolen der Stärke, die die Herrschenden errichtet haben. Sie gingen dazu über, sich dieser Vorstellung von Stärke gleichzumachen und die Symbole der Macht zu erobern. In dieser Kampfeskonstellation und im Willen zu siegen fanden die Aufständischen einen Halt in einem manichäischen Weltbild. Das heißt, auf der einen Seite die Kämpfer für das Gute, für die Menschheit überhaupt, auf der anderen Seite das absolut Böse, das sich jenseits des Menschlichen gestellt hat. Furio Jesi spricht hier nicht gegen einen berechtigten Klassenhass, sondern er schärft das Problembewusstsein, dass im Manichäismus die konkreten Missstände aus dem Blick geraten. Es geht nicht mehr um gesellschaftliche Verhältnisse, die verändert werden müssen, es geht nicht mehr um Konstellationen des menschlichen Lebens, die Leid erzeugen. Stattdessen geht es um einen Kampf gegen übermächtige Dämonen. In diesem Kampf geht es nur noch um die eigene Stärke, nicht mehr um das, was zu erreichen wäre. Man könnte meinen, dass hierin gerade der Sinn der Klassenorganisation liegt, dass sie, anders als die spontan Aufständischen, die Perspektive jenseits des unmittelbaren Kampfgeschehens bewahren. Es sind Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die bei Furio Jesi eine besondere Position einnehmen. Insbesondere Rosa Luxemburg erscheint bei ihm als eine Figur, die Revolte und Revolution miteinander vermitteln wollte, die die langfristige Perspektive der Revolution bewahren wollte und trotzdem der Revolte, als sie ausbrach, die Treue hielt. Mit Luxemburg und Liebknecht, tritt aber auch ein anderes Problem ins Sichtfeld.
Die eigentliche Frage, auf die er hinaus will, ist, warum Luxemburg und Liebknecht an der Revolte teilgenommen haben, obwohl sie eigentlich dagegen waren. Also die große Mehrheit sozusagen der Revoltierenden, auch der Leute in ihrer Partei, waren dafür. Aber gerade Luxemburg und Liebknecht waren zum Teil vehement dagegen und haben das auch ganz klar öffentlich und intern geäußert, dass sie die Revolte eigentlich für zum Scheitern verurteilt betrachten und dass sie ihrer Meinung nach viel zu früh kommt. Die Revolte wurde vor allem von linken Gewerkschaftern getragen, von den sogenannten Obleuten. Und die damals junge KPD hat eigentlich gar keine zentrale Rolle gespielt und eben schon gar nicht haben Luxemburg und Liebknecht eine zentrale Rolle gespielt, sondern die haben sich eben, wie gesagt, vehement dagegen ausgesprochen. Und Jesis Frage ist nun, warum haben sie an der Revolte teilgenommen, obwohl sie dagegen waren, obwohl sie gegen die Mehrheitsmeinung innerhalb der jungen KPD waren und gegen den Enthusiasmus dieser sogenannten Obleute, also der linken Gewerkschaftsvertreter, wenn man so will. Und hier kommt nun für Jesi diese zentrale Frage des Opfers ins Spiel, das sozusagen dieses zweite Buch im Spartakus behandelt. Das ist sozusagen das eine Opfer, das Jesi diskutiert, also dass sich Luxemburg und Liebknecht für die Sache aufopfern, obwohl sie dagegen sind. Und das zweite Opfer, das sozusagen weitaus dramatischere und größere Opfer, ist dann, was wir eben schon angesprochen hatten, dass Luxemburg und Liebknecht in Berlin bleiben, statt sich in Westdeutschland in Sicherheit zu bringen, obwohl sie damit rechnen mussten, dass, wenn sie in ihrem Versteck aufgefunden werden, höchstwahrscheinlich umgebracht werden. Und da ist halt Jesis Frage, ob sie sich vielleicht absichtlich nicht haben in Sicherheit bringen wollen, nicht einfach nur, um die Genossen und Genossinnen nicht in den Stich zu lassen, sondern um sich sozusagen der Sache mit ihrem Leben zu opfern. Und das ist etwas, was Jesi sozusagen offen lässt. Also es ist für ihn eine offene Frage.
Die Opferbereitschaft erscheint bei Furio Jesi als ein zentrales Motiv der Revolte. Dass gerade in den Revolten eine gewisse Opferbereitschaft zutage tritt, kann man sich über berühmt gewordene Aussprüche vergegenwärtigen, etwa bei den Kommunarden von Bertolt Brecht, wenn diese geloben, ihr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Oder wenn in den verschiedenen Revolten des 20. Jahrhunderts die alte Parole »Freiheit oder Tod« wiederkehrte. Vielleicht ist eine gewisse Opferbereitschaft notwendig, wenn es um einen grundlegenden Bruch mit den bestehenden Verhältnissen geht, weil es eben darum geht, sich nicht länger vertrösten zu lassen oder sich mit der Perspektive des Glücks einer irgendwann kommenden Generation abzufinden. Aber es liegt ein Problem darin, denn es sind dies die dunklen Aspekte des Mythos, Pflicht, Tugend, Opfer. Aspekte, die einen Übergang vom genuinen Mythos zu einem verdinglichten Mythos andeuten.
Was er auf keinen Fall befürworten kann, ist eben das Martyrium. Martyrium ist das, was eben von der Gegenseite kommt. Es ist eben diese Manipulation, in dem Fall des Spartakusaufstandes, eben durch eben sozusagen das Fehlen eben einer eigenen Symbologie, die Übernahme der Symbologie des eben des Ersten Weltkrieges, wo die Deutschen eben die Monster waren und jetzt hier übertragen auf die Bourgeoisie eben so die Monster, die Dämonen, und man musste sich eben anders zeigen. Und dieses also und zwar mit jedem Mittel und eben bis zum Tod. Damit wird man eben Opfer einer Manipulation. Und das ist eben nicht der das ist kein genuiner Mythos. Also das ist eben in anderen, sehr oft redet er von Religio Mortis. Das ist eben sozusagen, das ist ein typisches Muster der Rechten. Also später in der Kultur von rechts, später wird dann eben sozusagen gerade an Eliade nachweisen, wie eben sozusagen die ganze Religio Mortis im Endeffekt von Eliade benutzt wird, der eher im Spartacus auch so eher positiv zitiert, weil von Eliade übernimmt er die Idee, dass eben der Mythos auch der Menschheit geholfen hat, so Schmerz und Leid zu überwinden. Also eben aber, dass Eliade dann eben sozusagen diese Religio Mortis benutzt, um eigentlich die Untaten der Eisernen Garden zu rechtfertigen. Also der dekonstruiert total diese Passagen. Also insofern würde ich eben sagen, definitiver ist Jesi gegen die Religio Mortis und eben gegen das Martyrium.
Aber worum es Jesi eigentlich geht, ist auszubrechen aus dieser Notwendigkeit, dass der Mensch sein Leben für die Sache opfern muss. Also eigentlich ist es sozusagen der große Kreis des Opferns, den er durchbrechen will. Also sowohl die Opfer, die Herrschaft bringt und die Herrschaft verlangt, als auch die Notwendigkeit, im Kampf gegen die Herrschaft Opfer bringen zu müssen. Das ist sozusagen der große Zirkel, der in all seinen Schriften ab sozusagen Germania Secreta und Spartacus dann immer wieder eine Rolle spielt. Wie kann die Menschheit ausbrechen aus diesem verheerenden, verhängnisvollen Kreislauf der großen Opfer, der Herrschaft, die für ihre Herrschaft Opfer verlangt, und derjenigen, die gegen die Herrschaft aufbegehren und revoltieren und dafür auch gezwungen sind, Opfer bringen zu müssen. Und zwar auch, oder vielleicht sogar gerade, auf Seiten der Linken, die auch mit bestimmten Opfer- und Märtyrermythen operieren oder vielleicht auch operieren müssen. Das ist eben so eine der zentralen Fragen, die er in Spartacus aufwirft.
Die Spartakusrevolte scheiterte. Den Revoltierenden gelang es nicht, die Symbole der Macht an sich zu reißen, geschweige denn deren Instrumente. Als die Revolte beendet wurde, war klar, dass sie in erheblichem Maße genau der Macht genutzt hat, gegen die sie losgeschlagen hatte. Nicht nur, weil in den 10 Tagen der Kämpfe das Berliner Proletariat einen großen Teil seiner Kämpfer und fast die gesamte Führung verloren hatte, nicht nur, weil die Organisationsstrukturen der Klasse zu existieren aufgehört hatten, sondern auch, weil diejenige Suspendierung der historischen Zeit und diejenige Entladung eingetreten war, die für die Machthaber unerlässlich sind, um die normale Zeit wiederherzustellen, die sie selbst während der 4 Kriegsjahre suspendiert hatten.
Dieses Resultat ist ernüchternd, denn es heißt letzten Endes, der Spartakusaufstand hatte in seinem Resultat eine Funktion für die Aufrechterhaltung der Ordnung der Herrschaft.
Genau, also Jesi sagt, dass die Revolte sowas wie eine Suspendierung oder ein Aussetzen der Zeit ist. Das ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich, wie wir das von Walter Benjamin her kennen. Interessant ist, dass er aber sagt, dass die Spartakusrevolte eigentlich innerhalb einer doppelten Suspendierung der Zeit zu betrachten ist. Die erste Suspendierung der Zeit hat nämlich nach Jesi schon mit dem Ersten Weltkrieg stattgefunden. Also der Einbruch des Ersten Weltkrieges war bereits so etwas wie ein Aussetzen der normalen bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse, wie sie davor geherrscht haben. Und er sagt, dieses Aussetzen der Zeit durch den Ersten Weltkrieg hat eigentlich nur in ein langes Warten, in ein 4-jähriges langes Warten geführt, wo die Leute darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert, dass der Krieg zu Ende geht, dass eine Seite gewinnt, dass eine Seite verliert. Und er sagt, der Spartakusaufstand war dann ein zweites Aussetzen der Zeit, diesmal allerdings so etwas wie ein revolutionäres Aussetzen der Zeit, was eben nicht gleichbedeutend ist mit so etwas wie dem Beginn einer Revolution. Die Unterscheidung hatten wir gerade. Die Revolution bereitet und verspricht einen neuen Morgen, einen roten Morgen. Und die Revolte ist aber so etwas wie die Epiphanie, also die plötzliche Erfahrung der Möglichkeit eines Übermorgen, von etwas, was noch gar keine Sprache, noch gar keinen Plan hat Unzeitgemäßes sozusagen immer schon zu früh kommt und in gewisser Weise von vornherein auch zum Scheitern verurteilt ist. Und er verbindet jetzt diese zwei Suspendierungen der Zeit, die Suspendierung durch den Ersten Weltkrieg mit der Suspendierung der Zeit durch die Revolte. Und was er der Revolte zugute hält, ist eben diese Epiphanie eines Übermorgen, dieses unzeitgemäße Einbrechen von einer Erfahrung, einer kollektiven Erfahrung, dass vielleicht etwas ganz anderes möglich ist. Das ist sozusagen die Ehrenrettung der Revolte, die Jesi in Spartacus vornimmt. Und was er der Revolte aber in gewisser Weise, man kann nicht sagen vorwirft, aber was die Revolte bewirkt hat, war, dass diese Suspendierung der Zeit, die der Erste Weltkrieg bedeutet hat, durch die Niederschlagung der Spartakusrevolte sowas wie eine Schließung und eine Bewältigung erfahren hat. Und dass erst mit dem Niederschlagen des Spartakusaufstands sozusagen die eigentlichen bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse, die normale historische Zeit wiederhergestellt werden konnte und dass sozusagen die Revolte dazu beigetragen hat, dass sowas wie eine Schließung der Zeit wieder möglich wurde, die eigentlich 1914 schon mit Beginn des Ersten Weltkrieges aufgebrochen war und die nicht so richtig hatte geschlossen werden können 1918 mit dem bloßen Ende des Weltkrieges.
Während der ersten beiden Wochen des Januars 1919 wandelte sich in Berlin die Erfahrung der Zeit. 4 Jahre lang hatte der Krieg den vertrauten Lebensrhythmus unterbrochen. Jede Stunde war ein Warten geworden. Das Warten auf den nächsten Schritt im Krieg, den eigenen oder den des Feindes, Momente eines noch größeren Wartens, der Erwartung des Sieges. In den ersten Januartagen des Jahres 1919 schien diese über 4 Jahre gereifte Erwartung je zu kulminieren in einer Zeit von außergewöhnlicher Qualität, in der alles, was geschah, in extremer Geschwindigkeit für immer zu geschehen schien. Es ging nicht mehr darum, zu leben und zu handeln im Rahmen einer Taktik und einer Strategie, in denen Zwischenziele zwar weit entfernt sein konnten vom Endziel, dieses Endziel aber gleichwohl vorwegnahm. Je größer die Distanz, desto gespannter die Erwartung. Jetzt oder nie. Es ging darum, ein für allemal zu handeln, und der Erfolg der Aktion war in der Aktion selbst enthalten. Jede Entscheidung, die gefällt wurde, jede unwiderrufliche Aktion bedeutete, im Einklang mit der Zeit zu sein, jede Verzögerung außerhalb der Zeit zu sein. Als alles endete, hatten einige der entscheidenden Protagonisten für immer die Bühne verlassen.
Für Furio Jesi standen der Spartakusaufstand 1919 und der Aufstand der Pariser Kommune 1871 in einer Konstellation. Diese Konstellation zu entschlüsseln war ihm möglich, weil er seinerseits eine Entsprechung zu den Aufständen 1968 in Paris und 1969 in Turin entdecken konnte. Heute, in der Bundesrepublik Deutschland über eine Symbologie der Revolte nachzudenken, erscheint vielleicht seltsam weltfremd. Nicht hier bei uns, aber doch in der jüngeren Vergangenheit gibt es trotzdem Momente, in denen etwas aufschien, womit sich Furio Jesi herumschlug. Die Aufstandsbewegung des arabischen Frühlings, die Kommune von Oakland 2011, Teile der Sozialbewegung in Frankreich, es ließen sich weitere Ereignisse und Bewegungen aufzählen. Inwiefern der jüngste Aufstand im Iran mit Jesis Kategorien zu begreifen ist, kann ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Dass die politische Rechte ganz aktuell Formen des mythischen Denkens ins Feld führt, steht außer Frage. Der Antisemitismus in allen politischen Lagern ist ebenfalls von Mythologisierung und Dämonisierung geprägt. Es gibt eine Reihe von Gründen, die Werke von Furio Jesi zu entdecken. In dieser Sendung habe ich mich seinem Buch Spartacus – Symbologie der Revolte gewidmet. Dabei habe ich mich nicht buchstabengetreu an den Text gehalten, sondern habe versucht, Jesis Motive weiterzudenken und sie mir selbst verständlich zu machen. Mögliche Fehler, die dabei passiert sein mögen, gehen auf meine Kappe. Zu hören waren in dieser